Guten Abend und herzlich willkommen zu den brennenden Fragen. Bei diesen Temperaturen und bei diesem Wetter brennt es nicht so gut draußen, aber ich hoffe, dass es hier drinnen ein wenig Brennstoff gibt, Diskussionsstoff. Ja, ganz herzlich willkommen. Zur Zeit der Reformation wurde heftig über den Glauben debattiert, gestritten, auch gekämpft. In der damaligen Kirche lag einiges im Argen. Interessanterweise machten diese Debatten auch nicht Halt vor diesen Klostermauern hier in Ittingen. Es gab Mönche, die standen im Briefkontakt mit Vadian, mit Zwingli, und sie haben sich über diese verrückten Ideen oder diese neuen theologischen Ansichten miteinander unterhalten, sich miteinander auseinandergesetzt. Natürlich war es dann nach dem Ittinger Sturm eher schwierig, das Gespräch ist dann abgebrochen oder auch verstummt, aber 500 Jahre später wollen wir an diesem Gespräch auch anknüpfen, das weiterführen in unseren ökumenischen Debatten. Aufbrechen statt abbrechen, so lautet der Titel unseres heutigen Abends, auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Kirche. Wir haben hier Pater Martin Werlen, er ist Mitglied des Benediktinerordens. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass du dich auch mal interessiert hast, Kartäuser zu werden. Das ist nicht nur ein Gerücht, aber vielleicht gelang es deshalb, dich hierher zu locken, nicht hier in die Kartause, weil da eine gewisse Affinität vorhanden ist. Wenn man mit ihm spricht, merkt man sofort, er ist im Wallis aufgewachsen. Das verliert man, glaube ich, nicht, wie auch den Berner Dialekt nicht. Er hat Philosophie, Psychologie und Theologie studiert und war von 2001 bis 2013 Abt des Klosters Einsiedeln. Und seit 2020 ist er im Vorarlberg, im nahen Ausland, ist er Propst der Benediktinerpropstei St. Gerold. Er hat verschiedene Bücher geschrieben. Zwei davon können Sie dann auch draußen erwerben am Büchertisch. Das neueste Buch, Baustellen der Hoffnung, eine Ermutigung, das Leben anzupacken. Eine andere Sicht auf Baustellen. Pater Martin wird die Debatte lancieren mit einem Impuls, mit einem Referat, das nicht länger als 2 Stunden dauert. Anschließend werden wir hier vorne dann auf dem Podium mit ihm diskutieren, mit 2 Gästen. Flavia Hüberli, sie ist Sozialdiakonin und leitet die Fachstelle Startup Kirchen der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Und in diesem Zusammenhang entwickelt sie mit lokalen Kirchgemeinden innovative Projekte, ist oft auch mit ihrem Kaffeemobil unterwegs, auch eines dieser Projekte. Und dann ist auch Cyril Bischoff auf dem Podium vertreten. Er ist Präsident des Kirchenrates der katholischen Landeskirche Thurgau. Er vertritt hier die strategische Ebene der Kirchenleitung, aber nebst allen Strategien ist ihm auch das kirchliche Leben vor Ort ein großes Anliegen. Dann sind Sie natürlich dann auch eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Ja, vor 500 Jahren gab es einen beträchtlichen Reformstau in der damaligen Kirche. Es gab ja nur eine, also man kann nicht sagen einfach die katholische Kirche. Aber weil es nicht gelang, diesen Stau wieder so ins Fließen zu bringen, kam es dann auch zum konfessionellen Bruch. Zwingli und Luther, die hatten nicht die Absicht, eine neue Kirche zu gründen, sondern weil es da eben diese Reformen, ihre Ideen, ihre Impulse nicht aufgenommen wurden, kam es dann zu diesem Bruch. Aber offensichtlich gelang es ihnen doch, auch brennende Fragen der damaligen Zeit aufzunehmen, was die Leute bewegt hat, dass es so auch eine Bewegung daraus geworden ist. Wie sieht es heute aus, 500 Jahre später? Die Kirche, immer noch Reformstau? Gelingt es der Kirche, Fragen der Menschen, die wirklich bewegen, aufzunehmen, eine Plattform zu bieten. Viele Selbstverständlichkeiten sind im Zuge der Säkularisierung weggebrochen. Die Leute haben in diesem Leben schon alles. Was frage ich mich da nach dem Leben in der Ewigkeit? Klimafragen sind bei den Grünen besser aufgehoben als bei den Kirchen. Und angesichts der Kriege ist die Kirche ja auch genauso machtlos und oft auch sprachlos, alle anderen auch. Braucht es die Kirche noch? Und wenn ja, was für eine Kirche? Wie könnte eine zukunftsfähige Kirche aussehen? Dazu hören wir jetzt die Gedanken, die Impulse von Pater Martin.
Werte Damen und Herren, es ist immer schwierig, sich zu entscheiden, was man sagen will. Eines ist mir immer wichtig, dass ich nicht das sage, was die Leute erwarten. Wenn ich einer Predigt das sage, was die Leute erwarten, dann kann ich mir die Predigt ersparen. Dann haben sie das schon bei sich. Aber ich möchte auch nicht das sagen, was ich erwarte. Es soll auch mich überraschen. Und wenn wir heute Abend gleich weggehen, wie wir gekommen sind, dann war es umsonst. Wenn sich in uns etwas bewegt, dann merken wir doch, es hat sich gelohnt. In einem Punkt muss ich dich, und mehreren Punkten muss ich dich noch ein bisschen korrigieren. Eines ist, dass wir hier sind, das habe ich eingebrockt. Ich wurde eingeladen für Weinfelden und dann habe ich gesagt, nein, aber für Kartause-Ittingen wäre ich bereit. Und ich denke, das passt hier besser an diesen Ort, weil diese Auseinandersetzungen sich hier abgespielt haben und ich fühle mich hier wohler. Nicht, weil mir Wein nicht liegt und so, aber ich denke, Weinfelden ist ein bisschen fern von dem, was wir hier heute besprechen. Etwas, was mir große Freude macht, ist die Sprache. Sprache ist ein riesiges Geschenk. Also wenn man sich vorstellt, dass man so mit 25 bis 30 Zeichen eigentlich alles, was wir erleben, so schildern kann, dass ein anderer Mensch das auch nachvollziehen kann. Nur die Zeichen ein bisschen richtig zusammensetzen und dann funktioniert das. Ist schon faszinierend. Und jedes Wort hat verschiedene Bedeutungen. Und nur aus dem Zusammenhang werde ich dann merken, dass meint das oder das meint das. Und dass jedes Wort verschiedene Bedeutungen hat, das fällt mir vor allem auch auf, wenn ich Menschen aus anderen Kulturen und Sprachen die deutsche Sprache näher zu bringen suche. Und da kommt man ganz gehörig ins Schwimmen. Viele Dinge, die wir erklären sollen, warum das so ist, wissen wir nicht. Es ist halt so. Es ist vieles nicht logisch, auch in unserer Sprache. Und das ist mir auch aufgefallen bei den Wörtern aufbrechen und abbrechen. Also aufbrechen statt abbrechen. Auf den ersten Blick ist abbrechen negativ und aufbrechen positiv. Und zu diesem Denken lädt auch der Titel dieser Veranstaltung ein, aufbrechen statt abbrechen. Also etwas Positives machen statt etwas Negatives. Und als Titel wirkt das gut. Aufbrechen statt abbrechen. Wenn es nicht gewirkt hätte, wärt ihr jetzt nicht hier. So werden Titel formuliert. Wir alle springen leicht auf das Schwarz-Weiß-Schema auf. Aufbrechen statt abbrechen. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben bei diesem Titel. Die Wirklichkeit ist nicht so einfach zu verstehen, wie wir uns das meistens denken. Unter dem Schwarz-Weiß-Denken leiden wir nicht nur in der Kirche. Aber gerade als Kirche wären wir berufen, ein weiteres Denken in diese Welt zu bringen. Ein weites Denken, einen weiteren Blick, ja sogar ein weites Herz. Ein Leitbild, das der heilige Benedikt vor 1500 Jahren geschrieben hat, ein Leitbild für Mönche, lesen wir, wer im Glauben voranschreitet, dem weitet sich das Herz. Ich denke, das ist das größte Kriterium, das wichtigste Kriterium in der Beurteilung unseres Glaubens oder auch einer Glaubensrichtung. Führt dieser Glaube, wenn ich das lebe, zu einem weiteren Herzen? Und wenn es eng macht, dann stimmt mit diesem Glauben etwas nicht. Genau diese Herausforderung spricht Thomas Bachhoffner in der E-Mail vom 18. April an mich an. Er schreibt, Ich bin auch gespannt auf deinen Input. Ich habe begonnen, dein neues Buch zu lesen, Baustellen. Da frage ich mich, wie du auf unseren Titel Aufbrechen statt Abbrechen reagierst. Bei Baustellen muss man ja oft zuerst etwas abbrechen, damit man aufbauen kann. Und da habe ich mich mit dir sehr nah empfunden. Ja, tatsächlich müssen wir abbrechen, manchmal abbrechen, damit etwas Neues aufbrechen kann. Es wäre nicht sehr klug, wenn ich gegen Einsichten im Buch Baustellen der Hoffnung, eine Ermutigung, das Leben anzupacken, hier auftreten würde. Abbrechen und Aufbrechen sind nicht Gegensätze auf dem Weg, den ich hier zu einer zukunftsfähigen Kirche zu skizzieren versuche. Es gibt eine Zeit zum Abbrechen und es gibt eine Zeit zum Aufbrechen, wie es Kohelet vielleicht formulieren würde. Und darum wage ich es hier, den Titel bereits zu Beginn umzuformulieren. Abbrechen, um aufzubrechen. Abbrechen, um aufzubrechen. Immer wieder muss man etwas abbrechen, damit man aufbauen kann. Und jetzt möchte ich meinen Vortrag hier abbrechen. Wegen dem Aufbrechen. Ich sollte nachher 22.12 Uhr auf dem Bahnhof Frauenfeld sein. Kann jemand mich dorthin fahren? Flavia, danke vielmals. Gut, ist schon gelöst. Also ich habe abgebrochen den Vortrag, um nachher aufbrechen zu können. Und das wollen wir jetzt auch miteinander wagen. Und ich hoffe, dass meine Impulse für uns alle eine Ermutigung sind auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Kirche. Die erste These. Abbrechen der Vorurteile. Aufbrechen, was verhärtet ist. Jetzt kann man sich denken, ja, Vorurteile haben wir ja keine mehr. Doch, doch. Sehr, sehr, sehr viele. Wir haben viele Vorurteile. Auch Leute, die mit der Kirche schon lange nichts mehr zu tun haben, die pflegen diese Vorurteile noch weiter. Und fast ungestört. Vorurteile engen unseren Horizont ein. Wir nehmen dann vieles gar nicht wahr, das auch da wäre. Vorurteile machen uns unfähig zu lernen. Und Vorurteile führen uns in eine Enge. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen schon den Namen gehört mal, Paul Watzlawick. Er ist einer der größten Kommunikationsforscher der letzten 100 Jahre. Und er hat ein großartiges kleines Büchlein herausgegeben. Diejenigen, die das noch nicht bei sich haben und nicht kennen, das kann ich sehr empfehlen. Das Büchlein heißt Anleitung zum Unglücklichsein. Eine Anleitung zum Unglücklichsein und das ist ganz faszinierend gemacht. Und in diesem Büchlein Anleitung zum Unglücklichsein ist eine ganz schöne Geschichte mit dem Hammer. Und diese Geschichte mit dem Hammer legt so prägend dar, was Vorurteile sind und was die mit uns machen. Jetzt können wir natürlich über den Mann mit dem Hammer dann lachen, aber das sind wir alle. Das sind wir alle. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüppel. Das ist sehr treffend dargestellt, was Vorurteile sind, wie die in uns selbst genährt werden und was sie bewirken. Und solche Vorurteile haben wir in den letzten 500 Jahren in den Konfessionen sehr gepflegt. Dass so eine Veranstaltung wie heute stattfinden kann, das war in diesen 500 Jahren nicht oft der Fall. Wenn man sich vorstellt, dass in den Gemeinden dann einen katholischen Turnverein gab und einen evangelischen, eine katholische Musikgesellschaft und eine evangelische, welche besser gespielt hat, das lassen wir jetzt einmal offen. Aber es waren so Vorurteile, die so prägend waren, über Jahrhunderte. Und die sind immer noch da. Wie kommen wir da heraus? Wie können wir Vorurteile abbrechen und aufbrechen, was verhärtet ist? Ich denke, etwas ganz Wichtiges sind Freundschaften. Wenn ich Freundschaften von anderen Konfessionen mit Leuten anderer Konfessionen habe, dann lerne ich Menschen kennen und nicht ein System. Und ich kann mit diesen Menschen austauschen, ich kann meine Fragen anbringen, wir können diesen Fragen nachgehen. Wichtig sind gemeinsame Erfahrungen. Dass wir gemeinsame Erfahrungen machen und die aus unserem Hintergrund, auch religiösen Hintergrund, deuten können, miteinander austauschen können. Ein großartiges Beispiel, wie wir Vorurteile abbrechen können, ist die Kartause Ittingen. Das ist so ein Ort geworden, wo sich die verschiedenen Konfessionen oder auch Leute, die zu keiner Glaubensgemeinschaft gehören, treffen können. Es ist ein Ort der Begegnung geworden. Und solche Orte sind wichtig, sind sehr, sehr wichtig, weil sich hier Menschen begegnen. Und ich muss mich nicht ausweisen, als was auch immer ich bin. Hier wird man als Mensch willkommen geheißen. Und das ist ja interessant, dass gerade an dem Ort, wo diese Auseinandersetzung war, dieser Sturm war, dass ein Ort der Begegnung geworden ist. Und jetzt auch in diesem Raum hier sind mindestens zwei Konfessionen ziemlich ausgeprägt vertreten und wahrscheinlich noch mehrere andere, auch Leute, die zu keiner Glaubensgemeinschaft gehören. Und hier in Ittingen ist das möglich, in der Kartause. Die Bedeutung solcher Orte, die können wir nicht überschätzen. Solche Orte sind lebenswichtig, nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Gesellschaft, wo man sich begegnet, wo man austauschen kann, sich solchen Fragen stellen kann, wie wir es heute Abend tun. Diese Veranstaltung ist eine Veranstaltung, um Vorurteile abzubrechen, aufzubrechen, was verhärtet ist. Und ich hoffe, dass das heute Abend bei allen passiert, dass wir plötzlich merken, oh, da kann ich weiterdenken. Weiter, mit einem weiteren Horizont. Dann, was mir persönlich auch sehr hilft, diese Weite immer mehr zu suchen und zu finden, ist die Lektüre. Nicht nur die Lektüre von Menschen, die mir jetzt nahestehen und der gleichen Gedanken pflegen, wie ich pflege, sondern in dieser Weite auch mit anderen Gedanken konfrontiert werden, sich mit dem auseinandersetzen. Wenn ich diese These abbrechen der Vorurteile, aufbrechen, was verhärtet ist, dann denke ich an die Pfingstsequenz, ein Gebet, das wir wahrscheinlich viele von uns kennen, was heißt: Komm herab, o Heiliger Geist, der die Finsternis zerreißt, strahle Licht in diese Welt. diese Dunkelheit, Vorurteile sind immer dunkel. Vorurteile, die sprechen wir meistens nicht offen aus, sondern hinter vorgehaltener Hand. Und in diese Dunkelheit hinein soll Licht kommen. Eine weitere These. Abbrechen der Gleichgültigkeit, aufbrechen zum Abenteuer. Wenn wir so in die Kirchenlandschaften hineinschauen, dann glaube ich, müssen wir uns das eingestehen, dass das Interesse immer kleiner wird. Sehen wir es auch hier in diesem Kreis. Sind zwei Generationen, die fehlen. Und die fehlen praktisch in allen größeren kirchlichen Veranstaltungen. Außer es sei für die junge Generation etwas, wenn zum Beispiel für Familien, wo Kinder dabei sind, oder für Jugendliche. Für die anderen Anlässe, wenn wir etwas Größeres machen, jetzt für eine Veranstaltung wie heute Abend, können wir nicht erwarten, dass Jugendliche da sind. Und Jugendliche auch nicht 30-Jährige. Also die haben wir eigentlich abgehängt. Und dort, wo das Interesse immer kleiner wird, werden alle geschwächt. Der heilige Benedikt schreibt vor 1500 Jahren, dass, wenn etwas Wichtiges ansteht, der Abt alle zusammenzurufen habe. Mit der Begründung, weil der Herr oft dem Jüngsten offenbart, was das Bessere ist. Und oft, das vor 1500 Jahren schreibt er das, oft im lateinischen sepe, heißt nicht gelegentlich, sondern oft. Und am Schluss sagt er, wenn weniger wichtige Sachen zu besprechen sind, soll er nur die Eltern um Rat fragen, weil es da nicht so drauf ankommt. Aber für die wichtigen Sachen, die Jungen. Und was heißt das für die Kirche, wenn die jungen Leute nicht mehr da sind? Sind wir da noch fähig zu entdecken, was Gott will? Oder schlafen wir ein? Dass plötzlich alles ein bisschen gleichgültig wird. Das interessiert uns eigentlich gar nicht mehr. Also abbrechen der Gleichgültigkeit, aufbrechen zum Abenteuer. Gleichgültigkeit möchte ich hier nicht nur negativ betrachten. Viele verabschieden sich von der Kirche, weil sie genau das, was sie erfahren, nicht das ist, was sie von Kirche zu Recht erwarten. Viele sind enttäuscht, wie die Kirche ihre Berufung wahrnimmt. Und ihr Fernbleiben ist nicht ein Ausdruck von mangelndem Glauben, sondern sehr oft von starkem Glauben. Sie erwarten eine Kirche, die lebt. Wenn ich 100 Leute frage, was ihnen einfällt beim Stichwort Kirche, wird wahrscheinlich keine einzige Person sagen, Kreativität. Und das, was Kirche auszeichnen sollte, ist Kreativität. In den Gebeten sagen wir das ständig. In unserem Glaubensbekenntnis bekennen wir das immer. Kreator, Gott der Vater, der Schöpfer, der Kreator, der Kreative. Jesus Christus, der die Schöpfung neu geschaffen hat in der Auferstehung. Und vom Heiligen Geist sagen wir, Spiritus Creator Spiritus, der Kreative. Und ich glaube, wir können wirklich 100 Leute auf der Straße am Bahnhof in Frauenfeld fragen, was fällt euch ein? Ich bin überzeugt, keine einzige Person wird sagen, Kreativität. Und das sollte uns aufschrecken. Also wenn wir nicht als kreativ wahrgenommen werden, haben wir etwas vom Wesentlichen unseres Glaubens verpasst. Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Propstei St. Gerold eine andere Erfahrung mache. Also wenn wir 100 Leute, die St. Gerold kennen, die Propstei kennen, fragen, was fällt dir ein, wenn du Propstei St. Gerold hörst, würden wahrscheinlich die meisten etwas nennen, das mit Kreativität zu tun hat. Und für für mich ist es immer wichtig, dass wir nicht so sehr von Kirche sprechen in St. Gerold, sondern dass die Leute, die dorthin kommen, Kirche erfahren. Und da gehört ganz wesentlich Kreativität dazu. Das ist das Aufbrechen zum Abenteuer. Übrigens, das, worauf wir als Kirche heute noch stolz sind, das sind die Gebäude, die vor 500 Jahren oder vor 300 Jahren gebaut wurden. Zumindest damals war die Kirche kreativ. Und es ist fast der einzige Stolz, den wir noch haben. Die Kreativität vergangener Jahrhunderte. Es wäre schön, wenn Sie in 300 Jahren oder in 500 Jahren sagen könnten, die Christinnen und Christen im 21. Jahrhundert, die waren kreativ. Aber diese Dimension fehlt fast ganz. Es gibt so einzelne Initiativen, großartige Initiativen, wo diese Kreativität erfahrbar wird, aber im Großen und Ganzen nicht. Und Menschen von außen nehmen diese Kreativität kaum wahr. Und viele Menschen verlassen die Kirche, weil sie genau diese Kreativität vermissen. Glaube ist ein Abenteuer. Glaube ist nicht ein Hockenbleiben. Glaube ist ein Abenteuer. Und wenn wir jetzt gerade in unserer Konfession Heilige verehren oder Menschen des christlichen Glaubens hochhalten, beeindruckt sind von dem, ich denke zum Beispiel auch an Dietrich Bonhoeffer, so gerade darum, weil sie so kreativ waren. In der schlimmsten Situation. Also wenn man Widerstand und Ergebung liest von Dietrich Bonhoeffer, die Briefe, die er aus dem Gefängnis, aus der Einzelhaft geschrieben hat, welche Kreativität. Wir verehren die, wir sind beeindruckt von diesen Personen. Aber lassen wir uns doch anstecken von ihrer Kreativität. Also Abbrechen der Gleichgültigkeit, Aufbrechen zum Abenteuer. In der Pfingstsequenz heißt dazu, wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Übrigens, die heißesten Diskussionen in der Kirche haben wir, wenn wir irgendwo ein Abenteuer wagen, weil es plötzlich nicht mehr so ist, wie es immer war. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Also eigentlich sollten wir uns gerade da freuen, wo Abenteuer gewagt werden. Und wenn man Abenteuer wagt, kann selbstverständlich einmal alles daneben gehen. Selbstverständlich. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn alles daneben geht und das passiert, wenn wir die Kreativität verlieren. Dann geht alles daneben. Und wie wichtig diese Kreativität ist, das sollten wir uns bewusst sein, nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft. Und was für Impulse könnten wir als Kirche gerade in die Gesellschaft hineingeben, wenn wir kreativ werden. Die nächste These, Abbrechen des Gewohnten, Aufbrechen zum Glauben. Wenn wir das Wort Glauben hören, dann verstehen viele Menschen ganz Verschiedenes darunter. Vielleicht hat jemand von euch schon von Martin Schleske etwas gehört. Martin Schleske ist so der große Geigenbauer. Er saniert zurzeit alle Stradivaris. Und das sind die teuersten Streichinstrumente, die es überhaupt gibt. Und Martin Schleske ist oft bei uns zu Gast in St. Gerold. Er schreibt auch gerade über seine Erfahrungen mit Geigenbauen. Und ein Zitat von ihm, von Martin Schleske, und dieses Zitat begleitet mich sehr stark, weil ich denke, er trifft da so einen wunden Punkt, also Abbrechen des Gewohnten, Aufbrechen zum Glauben. Er schreibt, es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. Es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. In der Gewöhnung ist die Seele ohne Hoffnung und der Geist ohne Fragen. Wichtig ist, dass einfach alles so geht, wie es immer gegangen ist. Am Sonntag um 10 Uhr den Gottesdienst und ja nicht am Abend, weil am Abend die Leute Zeit haben. Nein, es war immer um 10 Uhr am Morgen. Und wenn man das verschieben würde, dann gäbe es Glaubenskämpfe, weil das Gewohnte irgendwo durchbrochen wird. So Banalitäten. Und das ist das Thema. Das ist das, was uns beschäftigt. Es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. In der Gewöhnung ist die Seele ohne Hoffnung und der Geist ohne Fragen. Und vielleicht ist das hier so der Moment, wo wir merken, was Glaube und was Unglaube ist. Und vielleicht ist das das viel Trennendere in jeder Glaubensgemeinschaft als die Trennlinie zwischen den Konfessionen. Wir haben in allen Konfessionen Menschen, die sich an den Glauben nicht gewöhnt haben, die sich an Gott nicht gewöhnt haben, die ringen, die auf dem Weg sind, die auf der Suche sind. Und wir haben in allen Glaubensgemeinschaften solche, bei denen alles klar ist. Und das darf nicht angekratzt werden. Und das darf ich ehrlich sagen, also ich kann mit Muslimen, mit einigen Muslimen viel tiefer über Glauben, über meine Glaubenserfahrungen austauschen, als mit meisten Katholikinnen und Katholiken. Tomáš Halík ist vielleicht einigen ein Begriff, sein Priester aus Tschechien, ein Soziologe. Und er kann sehr gut so Situationen wahrnehmen und Unterscheidungen machen. Und er sagt zu diesem Thema, es existiert ein Typ von Religion, der danach strebt, den Glauben, religiöse Sicherheiten und sogar Gott selbst zu besitzen. Den Glauben zu haben. Ich habe den Glauben. Er hat den Glauben nicht. Sie hat den Glauben nicht. Ein anderer Typ von Religion sucht nicht danach zu haben, sondern im Glauben zu sein. Glaube ist kein Besitz, sondern Glaube ist ein Lebensraum. In dieser Beziehung mit Gott leben, ringen, auf den Tisch klopfen, suchen. Dann schreibt Tomáš Halík weiter, dieses existenzialistische und dynamische Verständnis des Glaubens bedeutet ein ununterbrochenes Suchen, den Weg in die Tiefe. Im Glauben zu sein bedeutet hier aber im Glauben zu schreiten, mehr im Glauben zu schreiten als im Glauben zu stehen. Und das, denke ich, ist die große Herausforderung für uns alle. Was ist für mich Glaube? Ist für mich Glaube das und das tun, mich an das und das halten, also ein Glauben haben? Oder ist es für mich im Glauben sein? In dieser Beziehung mit Gott zu sein, ist nicht immer einfach, überhaupt nicht. Aber das zu wagen, diese Auseinandersetzung zu wagen, also Abbrechen des Gewohnten, Aufbrechen zum Glauben. Ich denke, das ist die größte Herausforderung, die wir als Glaubende immer wieder wagen müssen. Nicht sich an das gewöhnen. Also wie in einer Partnerschaft, ich kann das nicht so beurteilen, aber ich denke, wenn in einer Partnerschaft, in einer Ehe, man sich aneinander gewöhnt und nichts mehr zu sagen hat, als einfach das, was immer gelaufen ist, das wird sehr leer. Und in der Partnerschaft gibt es auch ein Ringen, ein Streiten, ein Suchen, ein Feiern, all das hat Platz. Und genauso in unserem Glauben. Und sonst ist es eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. Der heilige Benedikt, wieder in seinem Leitbild, sagt, wenn jemand ins Kloster kommen will, achte man sorgfältig darauf, si revera Deum querit, ob er wirklich Gott sucht. Also wenn jemand kommt und den Herrgott schon im Hosensack hat, ganz fromm ist, muss man sagen, du bist bei uns am falschen Ort. Wir hier sind Suchende. Wir sind Suchende. Und die Gefahr ist groß, gerade in unserer Zeit, wenn weniger junge Leute so einen Weg wählen, dass man gerade Leute nimmt, die alles schon im Hosensack haben. Und der Schuss geht hinten raus. Das sind nicht die Menschen, die eine Gemeinschaft nachher tragen können. Pfingstsequenz könnten wir da den Satz nehmen, ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Da merkt man lebendig Wehen. Es muss lebendig sein. Glaube ist lebendig oder er ist nicht. Ein Glaube, an den man sich gewöhnt hat, der ist nicht mehr lebendig. Ich glaube, ich verrate da nicht vieles. Es gibt viele Menschen, die in allen Konfessionen, vielleicht jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen, aber nie diese Erfahrung von Glauben gemacht haben. Nie. Nie eine Beziehung mit Gott erfahren haben. Und wenn solche Menschen aufhören, in die Kirche zu gehen, sich verabschieden von der Kirche, es fehlt ihnen nichts. Das stimmt. Es fehlt ihnen nichts. Und da haben wir als Kirche schon massiv versagt, dass ganze Generationen einfach das getan haben, was man tun muss, Glauben haben, aber nicht erfahren haben, was es heißt, im Glauben sein. Und so komme ich zur gewagtesten These, der letzten. Abbrechen des Gegeneinander und des Nebeneinander. Aufbrechen zum Miteinander. Ist eigentlich eine Konsequenz aus all dem, was ich jetzt gesagt habe. Thomas hat vorhin bei der Vorstellung gesagt, Reformatoren wollten keine andere Kirche. Und es gibt keine andere Kirche, es gibt nur eine. Und die ist katholisch. Ja, ich hoffe, es sei so. Und diesen Satz würde Luther genauso unterschreiben wie Zwingli, wie Melanchthon, selbstverständlich. Die Kirche ist katholisch, weit, umfassend. Das gehört wesentlich zur Kirche. Und es ist so traurig, dass wir die großartigsten Begriffe, die unseren Glauben und Kirche bezeichnen, bis heute benutzen, um uns voneinander abzugrenzen. Mit größter Selbstverständlichkeit, ist übrigens in diesem Raum heute schon ein paar Mal passiert. Mit größter Selbstverständlichkeit. Wenn eine Frau in St. Gerold als Gast an mich fragte, ich habe gesehen, morgen um 8 Uhr ist Eucharistiefeier, darf ich da auch kommen? Ich bin evangelisch. Dann sage ich, ich bin auch evangelisch. Was, sind Sie evangelisch? Ich sage, selbstverständlich, ich bemühe mich. Selbstverständlich. Jetzt müssen wir uns vorstellen, evangelisch, Menschen, die versuchen aus dem Evangelium zu leben. Und wir brauchen das, um einander abzugrenzen. Und ich habe ihr aber gesagt, aber ich hoffe auch, du bist katholisch. Und dann langsam geht es plötzlich auf, man sagt, es ist fürchterlich, wie wir diese großartigen Begriffe brauchen, um abzugrenzen, bis heute. Nicht nur vor 500 Jahren. Ich weigere mich, diese Begriffe zu brauchen, um abgrenzend dazu wirken und Konfessionen zu brauchen. Es gibt eine Kirche, die ist katholisch, die ist evangelisch, die ist reformiert, selbstverständlich. Wenn wir auch in unserer Konfession sagen, Ecclesia semper reformanda, die ist immer in den Reformen drin, dann ist sie reformiert, selbstverständlich. Orthodox, ich hoffe, dass wir orthodox sind, rechtgläubig und nicht den rechten Glauben haben, sondern in diesem rechten Glauben leben, drin sind. Ich hoffe auch, dass wir alle pfingstlich sind. Und zum Pfingstlichsein gehört gerade diese Kreativität, das Aufbrechen, das Abenteuer. Also wenn das die Frucht des heutigen Abends ist, dass wir in den Kreisen, wo wir sind und unserem Denken, diese Begriffe von katholisch, evangelisch, pfingstlich, orthodox, reformiert, nicht mehr brauchen, um einander abzugrenzen, sondern um Freude haben an der Kirche, zu der wir alle gehören und dankbar sind. Es ist eine Kirche. Es gibt keine zwei Leiber Christi. Der Leib Christi. Und da dürfen wir dazugehören. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir plötzlich eine große Wertschätzung für die anderen bekommen, die eine andere Tradition kennen, die einen anderen Erfahrungshintergrund haben. Wir werden Freude haben, dass wir zu dieser Kirche gehören, die so vielfältig ist, so lebendig ist, in verschiedenen Menschen, in verschiedenen Erfahrungen. Und im Buch Baustellen der Hoffnung bringe ich etwas zur Sprache, was man lange, lange Zeit völlig vergessen hat. Das häufigste Bild, das der heilige Paulus braucht für die Kirche, ist die Baustelle. Das ist das häufigste Bild. Ein Bild, das sehr präsent ist, das wir alle kennen, ist das vom Leib Christi. Das kommt nicht häufig vor. Und Paulus braucht sogar das Bild vom Leib Christi noch im Zusammenhang mit der Baustelle. Als ich vor gut einem Jahr in Thun einen Vortrag gehalten hatte, ist eine Frau nachher zu mir gekommen und hat gesagt, hast du Professor Josef Famater gekannt? Und da habe ich gesagt, ja, sehr gut, wir haben viel auch miteinander ausgetauscht. Und dann hat sie gesagt, er hat die Dissertation darüber geschrieben, die Kirche als Bau. Und dann habe ich ihn online das gesucht, in einem Antiquariat gefunden Und ich habe die Dissertation dann erhalten, noch mit einer persönlichen Widmung von ihm. Und das war seine Dissertation, die er 1960 an der Universität Gregoriana in Rom eingereicht hat. Und er schreibt im Vorwort, dass er dieses Thema gewählt hat, weil er keine Arbeiten der letzten Jahrhunderte sieht, wo dieses Bild aufgearbeitet wurde. Und er hoffe, dass das Konsequenzen habe, auch für das Verständnis der Kirche. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was das für eine Kraft ist, die Kirche als Baustelle. Niemand kann allein als Einzelperson eine Baustelle bewältigen. Niemand. Das geht nur miteinander. Es geht nur synodal. Es geht nur auch im Streiten. Man muss schauen, dass zum Beispiel Denkmalamt da ist und in der Kirche gibt es das Denkmalamt auch. Und da muss man schauen, manchmal haben sie Gründe, die vernünftig sind. Und manchmal muss ich sagen, nein, das kann es nicht sein. Also wenn das Denkmalamt Richtlinien hat, die eigentlich alle Bauten, die sie heute schützen, damals verhindert hätten, dann stimmt etwas nicht. Weil dann trägt das Denkmalamt dazu bei, dass wir heute nicht kreativ sein können. Und solche Tendenzen haben wir in der Kirche sehr stark. Und in den letzten 60 Jahren haben in der Kirche, hatte das Denkmalamt sehr großes Sagen. Und darum ist auch eine Dissertation von Josef Pamatter untergegangen, weil gerade in unserer Konfession war es nicht erlaubt zu sagen, dass die Kirche eine Baustelle ist und weh dem, der Vorschläge gebracht hat, wie man da weiterbauen könnte. Der durfte nachher nicht mal lehren an der Universität. Und jetzt plötzlich merkt man, das ist wahrscheinlich das Bild, das uns in unserer Zeit am weitesten bringt. Und gerade in der Baustelle merkt man, dass das Aufbrechen sehr oft notwendig ist, das Abbrechen, damit man nachher aufbrechen kann. Ich bin überzeugt, damit sind wir auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Kirche. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. In unserer Konfession haben wir ein Lied, das sehr beliebt ist in der Kirche. Ich hatte vor einem Jahr, Mai, Juni, in drei Pfarreien, in zwei in der Schweiz, in Diözese St. Gallen und eine in Österreich, Vorarlberg, Festgottesdienst am Kirchweihe oder Patrozinium. Und in allen drei Kirchen hat man am Schluss das Lied gesungen, ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Im ersten Mal habe ich zurückgeschrieben und geschrieben, das möchte ich nicht, das Lied. Dann hat er mir zurückgeschrieben, der Seelsorger, der Kirchenchor hätte das gewünscht und die singen das gerne. Ich gesagt, ist es möglich, dass wir noch nicht realisieren, dass man das Lied nicht mehr singen darf? Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Wenn wir ein Haus voll Glorie haben, dann ist es selbstverständlich, dass wir all das, was irgendwo nicht so gut aussieht, sofort unter den Tisch wischen. Das darf man nicht sehen. Und wenn es eine Baustelle ist, dann sehen wir, wie die Situation ist und dann können wir daran arbeiten. Eine Baustelle geht es nur dann vorwärts, wenn wir uns der Situation, wie sie ist, stellen können. Und jetzt stellen wir uns so zwei Typen von Theologiestudierenden vor. Wenn jemand Theologie studiert, um das Haus voll Glorie zu pflegen, können wir uns so vorstellen, was da herauskommt, auch in unseren Pfarreien, wo sie nachher Verantwortung übernehmen. Und wenn jemand Theologie studiert, weil er oder sie Interesse hat, an dieser Baustelle mitzuarbeiten, zusammen mit so verschiedenen anderen Leuten, dann können wir uns auch vorstellen, was da herauskommt. In der Pfingstsequenz beten wir, gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Wir hatten vorher noch ein interessantes Gespräch und da ist mir eine Frau eingefallen, eine Reformierte aus Bern, die Frau Dömero. Wahrscheinlich kennen die einige. Und die war einmal ein paar Wochen krank und sie hat in ihrer Kirche, das war in Kirchenturnen, immer den gleichen Platz. Und dann ist sie zurück wieder in die Kirche gekommen und da saß ein Bauer am Platz der Adeligen. Ein Bauer. Und dann hat sie ihm gesagt, das ist mein Platz. Und dann hat der Bauer gesagt, vor dem Herrgott sind wir alle gleich. Und was hat sie gesagt? Ich kann zwar nicht, leider nicht Berndeutsch. Im Himmel oben sind wir meinetwegen alle gleich, aber hier unten wollen wir einstweilen noch Ordnung haben. Und ich denke, sie bringt das auf den Punkt, dass wir in unserem ausgrenzenden Denken immer wieder haben. Es ist, wir Glauben haben, wir haben Ordnung, wir haben Glauben und all das, aber es lebt nicht. Es lebt nicht. Und darum möchte ich schließen mit einem Gebet zum Bild Baustelle. Und im Wir, das wir da im Gebet hören, da sind wir alle drin, weil es eine Kirche ist, die katholisch ist, reformiert und evangelisch und orthodox und pfingstlich. Guter Gott, du traust uns viele Baustellen zu. Gib uns den Mut, miteinander an die Arbeit zu gehen. Wir wollen die verschiedenen Talente, die du uns anvertraut hast, zum Aufbau einsetzen. Stärke uns, wo wir zu ermatten drohen, und schenke uns die Freude, deine Mitarbeitenden zu sein. Ich bin überzeugt, wenn es uns gelingt, aufgrund dieser Thesen, dieses Mutes voranzugehen, dass es eine zukunftsfähige Kirche ist. Danke.
Cyril Bischof, wir haben jetzt ganz am Schluss noch von Pater Martin gehört, das Bild der Baustelle. Du bist Architekt, Leib und Seele, 30 Jahre ein eigenes Architekturbüro geleitet. Wie geht's dir mit diesem Bild der Baustelle? Fühlst du dich da wohl dabei oder denkst du an all den Aufwand und an die mühsamen Handwerker und so weiter, die da deinen Vorstellungen entsprechend arbeiten und wenn du das Bild dann auch auf die Kirche überträgst?
Schön, dass du mich das fragst. Also ich blühe natürlich auf. Baustellen, das ist und war immer mein Leben. Schon allein der Geschmack, wenn ich in eine Baustelle komme, das empfinden viele so als grusig oder so irgendwie. Und ich liebe das. Ich brauchte das viele Jahre. Ich habe ja jetzt meine Aufgaben etwas verlagert und jetzt weiß ich auch warum, oder? Weil eben auch in der Kirche ist eben Baustellen ist omnipräsent und ich habe mich unheimlich gefreut, als ich habe letzte Woche ein paar Seiten geblättert in diesem Buch und habe mich enorm gefreut, dass Baustellen so positiv ins Licht gerückt werden. Das ist wirklich ein wunderbares Bild, das mir völlig entspricht. Nur, wenn ich jetzt das sagen darf, was ist, und jetzt frage ich, das war jetzt das Positive, jetzt will ich noch den kritischen Moment einbringen, was ist, wenn diese Baustelle niemanden mehr interessiert? Wo bauen wir, wieso bauen wir noch, wenn wir sehen, du hast gesagt, die Generationen fehlen, wenn niemand mehr unsere Baustelle, die tatsächlich eine große Baustelle ist, wenn da niemand mehr interessiert. Da habe ich das Problem, es ist nicht mehr Mainstream, die Kirche, auch als Baustelle, was ja vieles versprechen würde, Kreativität, da habe ich heute halt, irgendwo bin ich angelangt, da ist auch das Bild von der Baustelle, plötzlich spielt das bei mir dann nicht mehr mit. Als Architekt war ich gewohnt, dass der Bauherr das wollte, das durchsetzen. Was bauen wir, wenn das niemand mehr will?
Claudia Hüberli, vielleicht kannst du da antworten aus dem Hintergrund jetzt vom Open Place, wo Menschen auch mit auf den Weg genommen werden, mitbauen, mitgestalten, mitbestimmen können. Wollt ihr das? Wollt ihr das nicht? Vielleicht kannst du etwas über dieses Projekt erzählen.
Ja, das Open Place ist ein Begegnungsort der Kirchgemeinde Kreuzlingen, wo viele Menschen in der Kirche zusammenkommen, die einsam sind, die armutsbetroffen sind. Und wir pflegen ganz stark eine Kultur, dass unsere Gäste, die kommen, diese Kirche eben auch mitgestalten. Und das machen wir ganz auf Augenhöhe. Das ist etwas sehr Schönes, aber gleichzeitig auch etwas sehr Herausforderndes im Alltag.
Ich denke auch noch an das laufende Projekt mit dieser Umgestaltung der Kirche, also dass eben die Menschen sich nicht den Kirchenbänken dieser bestehenden Ordnung anpassen müssen, sondern dass sich der Raum auch den Menschen anpasst. Da habt ihr auch ein spannendes Projekt am Laufen.
Ja, wir hatten in einem Nebengebäude ein Café und während Corona ist dann dieser Ort zu klein geworden und so haben wir das Café in die Kirche gezügelt. Da kommen während 3 Wochentage wegen 100 Personen in dieses Café und pflegen dort Gemeinschaft, kriegen gratis ein Stück Brot, einen Kaffee. Und da haben wir jetzt für einen Versuch mal die Kirchenbänke aus der Kirche genommen. Und zwar haben auch Architekturstudierende haben sich angeboten mit ihrer Professorin, dass sie ein halbes Jahr bei uns in der Kirche ihren Donnerstagnachmittagsunterricht verbringen. Und die haben jetzt ein halbes Jahr jede Woche die Kirche umgestellt. Und das war dann auch für die Gottesdienste am Sonntag immer wieder etwas Neues. Und der Pfarrer musste da seinen Platz suchen, wo er dann predigt. Das hat herausgefordert. Aber war auch ganz gut, weil es war so ein Provisorium. Man hat die Bänke zwischengelagert und nicht entsorgt. Also morgen Abend wird dann darüber abgestimmt, ob die wieder rein müssen oder nicht. Und vielen Menschen kommt das sehr entgegen, dass diese Kirche nun für einen Kaffee und für Gottesdienste multifunktional genutzt werden kann. Und doch gibt es auch Menschen, die sagen, ich möchte meine Kirche wieder zurück. Diese mit den Bänken.
Danke. Willst du was sagen?
Ich möchte gerne einen Zwischenruf machen. Ich weiß, das ist gefährlich, was ich jetzt sage, aber manchmal denke ich, es wäre gut, wenn uns alle Kirchengebäude genommen würden. Das ist so stark drin, dass wir sagen, ich habe zum Beispiel bei einer Baustelle, Kirche, habe ich nie an das Gebäude gedacht, nie. Weil die Kirchengebäude, das ist nicht Glaubensgut. Das hat uns der Kaiser geschenkt. Vor Kaiser Konstantin hat man sich in der größten Stube getroffen am Sonntagabend nach der Arbeit und hat Gottesdienst gefeiert. Und das war eine Gemeinschaft, die da war. Und Kaiser Konstantin hat Basiliken errichtet. Das sind Fürstensäle, Königssäle. Und der Chorraum ist erhöht, genauso wie der Kaiser nie unten beim Volk war. Und das hat sich bis jetzt weitgehend durchgezogen. Und diese Sprache von, ich gehe in die Kirche, das ist fürchterlich. Ich gehe nie in die Kirche. Ich bin Kirche und ich freue mich, wenn ich am Sonntag mit anderen zusammen das feiern kann. Aber ich gehe nicht in die Kirche. Und wir sagen, in unserem Wahn als Kirche sagen wir, die Leute kommen nicht mehr in die Kirche. Das ist nicht die Aufgabe der Leute, in die Kirche zu kommen, in die Gebäude. Es ist die Aufgabe der Kirche, bei den Menschen zu sein. Und wir sind so fixiert auf diese Gebäude. Und wenn wir Gebäude haben, sollen sie da sein, damit wir Kirche leben können. Aber nicht in die Kirche zu gehen. Und es war ganz interessant, jetzt habe ich gemerkt, Baustelle bei einigen Leuten, die denken an das Kirchengebäude. Und das Kirchengebäude soll verändert werden, damit Kirche sichtbar wird. Das, was wir sind. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir merken, die Kirchengebäude können uns gestohlen werden. Uns ist nichts vom Glauben genommen. Gar nichts. Und wir sind so fixiert auf das und Sonntag in Kirche gehen und die kommen nicht mehr in die Kirche. Ist völlig auf das und das ist Gewohnheit. Das ist nicht Glaube. Und ich glaube, da könnten wir einen großen Schritt machen. Und ich finde es so großartig, wenn solches Gebäude Lebensraum wird. Dann geht man nicht mehr in die Kirche, sondern man findet einen Lebensraum, den die Kirche anbietet.
Ja, und diese Sicht wünschte ich mir, dass man sich an einer veränderten Kirche freut und nicht an einer Kirche, die sich dann eben nicht verändert, aber dafür leer wird oder sogar stirbt.
Ich möchte noch auf die Vorurteile zu sprechen kommen, die auch die Projektionen, die Menschen gegenüber der Kirche haben, das Bild, das man vielleicht in der Kindheit hatte, so ist Kirche und man hat das Gefühl, auch 50 Jahre später ist es immer noch so, also dass Menschen auch gerne an ihren Vorurteilen auch festhalten, eben weil sie dann eben sich auch distanzieren können. Ach ja, die sind immer noch so von gestern. Braucht die Kirche eine Image-Kampagne? Müssen wir ein Marketingbüro anstellen, das eine clevere, kreative Kampagne lanciert und den Menschen vor Augen führt, Kirche ist gar nicht so verstaubt, Kirche ist gar nicht so uncool, wie man immer meint. Ist das der Weg?
Wir brauchen keine Kampagne, wir dürfen Kirche leben. Und da bin ich überzeugt, wenn Kirche kreativ erfahren wird, sind die Menschen schnell dabei, auch solche, die sich verabschiedet haben. Sobald sie merken, dass das lebt, dass das trägt, dass sie dieser Lebensraum mich aufatmen lässt, dann sind, und das merke ich immer, wenn ich auch unterwegs bin, mit Autostopp und so, Leute treffe, und am meisten kommt, ja, ich bin schon lange nicht mehr in der Kirche gegangen und so, und dann habe ich gesagt, aber du musst gar nicht in die Kirche gehen, du bist Kirche. Und dann geht es sofort Austausch und so, und dann merkt man, wie schnell die Leute dabei sind, wenn Kirche lebt. Und mit Kampagnen können wir genau das Gegenteil erreichen. Wir leben nicht und machen Kampagnen, als ob wir leben würden. Und das ist abschreckend. Also unsere beste Kampagne ist, solche Lebensräume den Menschen anbieten, solche Lebensräume schaffen und Kirche erleben lassen. Es ist übrigens viel günstiger als Kampagnen.
Ich
finanziere die Kampagnen.
Martin, ich gebe dir da wirklich hundertprozentig recht, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es dann schon ab und zu auch noch Kommunikation braucht oder solche Kampagnen. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt gerade unsere neuen 8 Leitsätze aufgeschlagen, die wir in der katholischen Kirche Thurgau formuliert haben, zusammen in der Bistumsregionalleitung und den Fachstellen. Und einer davon heißt, und das ist, jetzt könnt ihr sagen, das ist jetzt schön Theorie, aber mindestens der Wille ist wirklich da, oder? Wir suchen die Beziehung zum Menschen. Wir treten mit den Menschen in Beziehung, dies erreichen wir, indem wir kommunikativ, authentisch und transparent sind. Unsere Kirche ist dort, wo Menschen sich aufhalten und treffen, sehr mobil und agil. Was möchte ich damit sagen? Der Wille ist da, oder? Der Wille ist da. Die Umsetzung, oder? Und das war meine kritische Frage vorher auch, oder? Also wie setzen wir da um? Du hast ein Buch geschrieben, 5 nach 12, glaube ich, oder?
Zu spät.
Zu spät, oder? Also wie viel sind wir tatsächlich zu spät, oder? Sind wir zu spät? Ich habe die Befürchtung, dass wir in vielen Bereichen tatsächlich zu spät sind. Und diese Generationen, die finden wir nicht mehr einfach so. Wir müssen unsere Veränderung viel fundamentaler noch machen. Wir können nicht nur von der Kirche aussehen, wir müssen von der Gesellschaft denken. Was braucht überhaupt die Gesellschaft noch? Wir haben heute andere virtuelle Götter, oder? Die virtuelle im Internet, oder? Und Gott, der virtuelle Gott, ist ersetzt worden durch das virtuelle Internet und. Oder wir müssen irgendwo, da plagt mich die Frage, oder? Wie setzen wir dort an? Schöne Leitsätze, okay, aber wie machen wir das? Das treibt mich um.
Können wir Flavia fragen, wie du das machst? Oder das in von der jungen Stimme was hören?
Ja, mir ist gerade ein Beispiel in den Sinn gekommen von einem Architekturstudierenden, der jetzt ein halbes Jahr bei uns in der Kirche ein- und ausgegangen ist. Und da habe ich am Schluss des Semesters gefragt, diese 12 Studierende, seid ihr eigentlich kirchlich oder kirchlich interessiert? Oder wieso habt ihr euch für dieses Projekt angemeldet? Und dann hat ein junger Mann gesagt, ich konnte mit Kirche nie etwas anfangen, doch ich verstehe jetzt, warum Menschen in die Kirche gehen. Und seither kommt er am Freitagmorgen immer wieder mal in unsere Andacht. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Oder so habe ich Jugendarbeit gemacht, dass man mit den Beziehungen, mit den positiven Begegnungen, diesen lebendigen Glauben, ja, rüberbringen kann. Kommunikation braucht es auch, da bin ich ganz mit euch. Aber ich glaube, am Schluss lebt es in den Beziehungen und in den Erfahrungen, die man macht. Und manchmal liegen ja Erfahrungen weit zurück, auf denen dann unsere Vorurteile gründen. Ich habe heute Mittag unseren Mitbewohner gefragt, warum gehst du eigentlich nie zur Kirche? Er wohnt erst seit einem Monat bei uns. Und dann hat er gesagt, ja, weil die Kirche nicht für alle Menschen da ist, weil sie Menschen ausschließt. Ist sogar ein Pfarrersohn. Ja, habe ich gedacht, das ist eine Erfahrung, die irgendwo weit zurückliegt, aber irgendetwas hat ihn da mal getroffen.
Danke. Martin, mich würde noch interessieren, du hast ein starkes Plädoyer für eine kreative Kirche abgegeben. Da liegt ja auch so die Versuchung darin, dass man so in eine Event-Itis hineinkommt. Also man kreiert spannende Veranstaltungen, immer gibt es dann auch was zu essen, anschließend gibt es auch einen Apero, also wir haben das auch gelernt, dass man das machen sollte. Also, dass man nicht in diese Falle des Aktivismus und der Events reinfällt. Was heißt denn schlussendlich Kreativität?
Kreativität käme nicht gut heraus, wenn wir an dem Gewohnten basteln. Kreativität soll auf diesem Glauben gründen. Und das Beispiel, das Bild von der Baustelle kann uns ganz helfen. Der Grundstein ist gelegt, das ist Jesus Christus. Und da bauen wir weiter. Und miteinander müssen wir schauen, was entspricht diesem Willen Gottes. Was will Gott heute von uns? Wie sollen wir diese Kirche gestalten? Und also die Kreativität, die du jetzt ansprichst, also das löscht bei mir alles ab. Also wenn ich merke, dass Kreativität gemacht wird, um Leute zu fangen, das ist genau das, was nicht sein darf. Sondern die Kirche soll bei den Menschen sein, Lebensräume schaffen und nicht einen Event, damit es gerade 15 Minuten gut ist oder eine Stunde gut ist und dann geht man zurück und es ändert nichts. Also es soll ein Lebensraum sein. Und da, glaube ich, ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und diese Kreativität ist manchmal, das sind so kleine Dinge, zum Beispiel nur hier das Abend, das Podium, das wir hier machen. Man kann das so vorplanen, dass alle genau wissen, was ist, und dann kommt das eines nach dem anderen. Aber das wird leer. Und auf die Situation, die Leute, die da sind, da merken wir, ja, kommt etwas, was ich sage, kommt das an, wird es verstanden oder wird es nicht verstanden, und dann wird es lebendig. Und so, glaube ich, ist auch Kirche herausgefordert, Kreativität nicht am Schreibtisch zu entwerfen, damit man am Abend einen Anlass hat und das so durchführen kann und das Getränk hat und alles und die Musik hat und so, sondern dass es lebendig ist. Und manchmal gibt es etwas, was wir vorbereitet haben und am Abend merken wir, es passt überhaupt nicht für die Leute, die da sind. Und da müssen wir diese Größe haben, diese Kreativität haben, den Menschen dort zu begegnen, wo sie sind. Wichtig ist nicht unser Programm, sonst bleiben wir wieder beim Gewohnten, sondern wichtig ist diese Tiefe, im Glauben zu sein, in diesem Lebensraum sich wiederzufinden.
Möchtet ihr euch da auch noch äußern? Kreativität, wie erlebt ihr? Wie entsteht bei euch Kreativität?
Also ich liebe ja meine Kreativitätsworkshops, die ich anbiete, muss ich schon noch sagen. Und zwar geht es darum, etwas ganz ergebnisoffen anzugehen. Wir haben ja vor allem als kirchliche Angestellte ganz oft eine Idee im Kopf und dann müssen wir das noch irgendwie umsetzen und brauchen noch ein paar Personen dazu. Und das finde ich genial, mit Laien zusammen etwas, mit welchen Hilfsmitteln auch immer, zu kreieren, wo wir nicht wissen, was am Schluss hinten rauskommt. Und dann kann man so mit Prototypen experimentieren. Das hatten wir vor 2 Wochen gemacht. Ein Angebot, wie wir über tiefe Gespräche und Musik Menschen in die Kirche locken könnten, die sonst eben nie kommen. Und wir haben Menschen gefragt, würdest du uns ein Feedback geben auf so einen Prototypen? Wir haben lauter VIPs eingeladen, sind 30 Personen dann gekommen und wir haben einfach etwas ausprobiert, in einer gewissen Spontanität, ohne ein dickes Projektbuch zu schreiben und viel Geld zu beantragen. Und dann war das ein wunderschöner Abend mit ganz vielen Feedbacks am Schluss, mit dem wir dieses Angebot nun weiterentwickeln können. Und das finde ich auch Kreativität, wenn man offen ist für das, was die Menschen dann ja, dazu beitragen möchten. Und ich glaube, gerade bei den jungen Menschen ist Kreativität auch einfach tiefe Gemeinschaft. Die jungen Menschen sind heute Abend nicht da, und was ich dort ganz feststelle und auch viele Studien sagen, ist, dass eine große Sehnsucht da ist für tiefe Gemeinschaft. Und das ist kein Event, sondern einfach ein ganz gutes Zusammensein und ein Abenteuer. Ich habe anfangs ja eine Tiefgängergruppe gestartet. Ich hoffe, ich bringe nicht zu viele Beispiele, Tom.
Gerne.
Ich habe gesagt, ich möchte mit 10 Personen tief im Glauben unterwegs sein. Einfach mal ausprobieren. 10 Abende, 10 Personen, und jeder gestaltet ein Abend und darf machen, was er will. Einfach, dass wir zusammen in die Tiefe kommen. Und ich habe mir die besten 9 Personen ausgesucht, die ich da dabei haben wollte. Und ich dachte, oh, alles engagierte Personen im Beruf und in der Freizeit. Ich bin froh, wenn 2 zusagen. Und dann haben alle 9 Personen zugesagt. Und ich habe dann gefragt, weshalb seid ihr heute Abend alle da? Und sie sagten, weil das so ein kostbarer Schatz ist, wenn wir gemeinsam in Tiefe unterwegs sein können. Und diese Sehnsucht hat doch jeder Mensch, dass er so an einem Ort dazugehören kann.
Ich möchte dich noch jetzt herausfordern. Du bist eher auf der strategischen Ebene. Du schlägst dich mit Kirchenordnungen und so weiter herum. Wie erlebst du da? Gibt es da irgendwo Raum für Kreativität?
Ich fühle mich zuerst einmal angesprochen als Architekt. Du hast mich am Anfang so vorgestellt. Und als Architekt kreiere ich, selbstverständlich. Und für mich war das und ist das ein und alles, wirklich schöpferisch tätig zu sein. Und die Kunst in der Architektur besteht darin, nicht in einen Sauglattismus zu verfallen. Also nicht auf Gags zu produzieren, sondern Häuser bauen, die wirklich eine echte Authentizität haben, die wirklich so, die einfach echt sind und nicht etwas spielen, was sie eben eigentlich gar nicht sind. Und darum behagt mir das natürlich, oder? Also diese Lockvogelpolitik, die braucht es halt eben schon, aber irgendwo behagt mir das eben nicht so, oder? Irgendwo wirklich durch authentisch sein, Leuten begegnen, hinzuzusehen, mit denen zusammen zu sein, das ist eigentlich das Schöne, oder? Und dort kommen wieder meine Fragen natürlich auf, oder? Wie komme ich zu diesen Beziehungen, wie komme ich zu diesen Leuten? Und wenn ich jetzt den Wechsel mache zu den Strukturen, logisch braucht es das auch noch heute, oder? Das braucht es tatsächlich, diese Strukturen. Aber auch dort kann man kreativ sein. Ich habe mit Freude an der neuen Verfassung der Landeskirche gearbeitet und die Gesetze mitentworfen. Das war spannend. Und man darf einfach nicht auf die Versuchung eingehen und der Magen, das sei dann Kirche, oder? Sondern es ist eine Krücke, es ist ein Gerüst, es ist ein Hilfsmittel, aber das wahre Leben und das kirchliche Leben, das ist nicht dort, oder? Also darum einfach, man macht so gut, wie es sein muss, aber am Schluss, oder? Und das Schöne, der Kreator, der Große, wenn wir dort gelangen, dorthin kommen und wirklich kreativ sind, habe mich ja gefreut, habe ich ja vorher bei unseren Leitzinnen, habe ich das Wort auch drin, oder? Das ist das Nonplusultra.
Ich möchte hier noch etwas zum Kirchenräumen sagen. Ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, trifft es sehr gut. Junge Menschen suchen Gemeinschaft. Und viele können das fast nicht mehr erfahren, weil sie so zwischen verschiedenen Welten unterwegs, in der ganzen digitalen Welt, und wenn sie das plötzlich entdecken, was das heißt, eine Beziehung, Gemeinschaft zu erfahren. Und wir haben in unseren Kirchengebäuden etwas, das verhindert, dass Gemeinschaft entsteht, und das sind die Kirchenbänke. Die Kirchenbänke verhindern Gemeinschaft. In der Osterwoche haben wir in St. Gerold alle Bänke rausgenommen. Der in Glonz, wo du herkommst, der Messmer, der Helmut, ist theologisch nicht zur gleichen Wellenlinie wie ich. Und ich hatte dort mal einen Gottesdienst vor kurzer Zeit und dann hat der Helmut mir nach dem Gottesdienst hatte gesagt, wenn du hier Pfarrer würdest, würde ich aus Glonz wegziehen. Und da merkt man, es gibt so Dinge, die so Gewohnheit sind, die aber nichts mit unserem Glauben zu tun haben, aber die dem Glauben im Weg stehen können. Und gerade Räume zu schaffen, wenn Jugendliche die Gemeinschaft suchen, auch in der Kirche zu Recht, Gemeinschaft suchen. Und dann kommen sie in einen Raum und der ist so gestaltet, dass man ja keine Gemeinschaft empfinden kann. Dann stimmt etwas nicht.
Ja, das ist jetzt ein guter Moment, zu Ihnen zu wechseln. Gerne gebe ich Ihnen das Mikrofon.
Ich habe doch enthusiastisch geklatscht, als es darum ging, Kirche abreißen. Sie wissen genau, dass das so nicht gemeint ist. Aber ich bin einer von den Leuten, die vor 40 Jahren in TC gewesen sind und haben erlebt, wie man da Kirchenwände rausgebrochen hat, um Zelte anzubauen, damit man genug Platz hatte. Gut, TC ist auch etwas gewesen, was heute sich schon wieder ein bisschen relativiert hat, aber die Idee dahinter ist wirklich die gewesen, die Leute, die da sind, die feiern mit der Sprache und den Sprachen, wo sie herkommen, mit den Gefühlen von wegen Weltoffenheit und Frieden, was für Jugendliche wichtig ist. Und wir gehören zusammen, erleben das an dem Ort und davon lebt so ein Ort. Und wenn ich das auf unsere ganzen Generationen, auch die hier fehlen, wieder übertrage, auch die haben so bestimmte Leitbilder. Und dann die Frage, wo finden sie den in der Liturgie? Nicht, dass man das da nicht finden kann, ich bin selber auch Theologe, gell? Aber wo wird das denn ausgedrückt? Und dann habe ich eben genau das Problem, dass dort manchmal Strukturen sind in der Gemeinde, die lassen einfach den Raum nicht dafür, dass ich etwas anderes entwickeln kann. Und ich glaube, darum geht es. Nicht das Alte zu verteufeln oder im Sinne von abreißen. Ich persönlich glaube, dass man da gar nichts abreißen muss. Das zerstört sich von selber mit der Zeit. Aber für mich ist viel wichtiger, wo sind dann die Pflänzchen oder der Geist, die Kraft, dass die Leute so ansprechen, dass sie sagen, mit dieser neuen Kirche, da machen wir weiter. Und neu, relativ vielleicht auch gleich wieder, ist dieselbe.
Ja, genau. Möchte da jemand darauf reagieren? Strukturen sterben lassen, dass Platz wird für Neues?
Also das wäre nicht meine Haltung zu warten. Also ich... Wir dürfen da aktiv in dieser Kreativität, mit unserer Kreativität, die Gott uns schenkt, mitarbeiten.
Ich fand es spannend, heute Abend den Ausdruck Baustelle für eine Kirche zu hören. Mir kam eine Pfarrei in Sinn aus meiner Studienzeit vor 40 Jahren, eine Pfarrei in Deutschland und der Seelsorger brauchte oder wollte für seine Pfarrei den Ausdruck Werkstatt brauchen. Eschborn vielleicht sagte das was. Eschborn und er wollte, dass eben die Kirche eine Werkstatt sei. Das hat er sehr viel verwandt mit Baustelle. Und ich finde es jetzt spannend, dass jetzt habe ich quasi 40 Jahre nichts mehr gehört oder kaum mehr und jetzt plötzlich höre ich da was. Also eine Werkstatt, da gibt es Staub, da gibt es Lärm, da wird gehobelt. Und was passiert in unseren Kirchen, wo die Baustellen sind oder eben Werkstätte? Ich habe das gerade jetzt symbolisch erlebt in Rommenshorn. Da war den Winter durch die Kirche geschlossen. Es wurde da geputzt und so weiter. Und was machte man da? Da schloss man die Kirche. Man konnte gar nicht mehr rein. Also ist für mich symbolisch. Aber ich glaube, das passiert auch an anderen Orten. Wenn es eine Baustelle wird, dann hat man Angst. Dann sperrt man die Leute raus, weil etwas passieren kann. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, wenn wir heute sagen, was Christsein bedeutet, was das ist, dann wird das heute noch oft gesagt oder gleichgesetzt mit dem Satz, wer in die Kirche geht, ist ein guter Christ. Und Gott sei Dank, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ich höre ihn immer noch. Aber das ist für mich das Schlimmste, da könnte ich gerade abbrechen, wenn ich sowas höre. Oder? Nein, weil es eben ein ganz falsches Bild ist, was wir jetzt heute gehört haben. Beim Christsein geht es ja eben nicht darum, in die Kirche zu gehen oder nicht nur, sagen wir mal, oder? Sondern es geht um andere Ebenen, es geht um diese Glaubensräume, es geht um diese Gemeinschaften, dass wir miteinander Agape feiern, dass wir miteinander die Bibel teilen und so weiter. Das ist für mich Kirche. Und daran würde ich sagen, würde ich einen Wert eines Christseins messen, also in Anführungszeichen messen, oder?
Ich bin Bertolt Winkler, ich lebe seit einem Jahr auf der Insel Reichenau, die gerade 1300 Jahre die Klostergründung feiert. Ich lade Sie herzlich ein, dahin zu kommen und auch zur wunderbaren Ausstellung in Konstanz. Gestern Abend hatten wir den Vorabendgottesdienst zum heutigen Inselfeiertag, nämlich dem höchsten, die Verehrung des Blutes Jesu. Gastprediger gestern Abend, Martin Wehrlein. Ich möchte gern zwei Stichworte zusammenbringen und eine Frage stellen. Das erste ist die Sehnsucht. Mit welcher Sehnsucht kommen Menschen zu einem solchen Inselfeiertag? Die Kirche, das Münster war ganz voll. Und gepredigt hat Martin Wehrlein über das Blut und hat ganz tolle Bilder dazugelegt. Mich hat berührt die Litanei, die hieß: Jesu Blut heile uns. Jesu Blut erlöse uns. Dieses Blut ist in einem kleinen Kästchen in einer Monstranz am Altar im 10. Jahrhundert auf die Insel gekommen. Was berührt uns heute in diesem äußeren Aussetzen der Monstranz oder der Reliquie? Was berührt uns in unserem Herzen, in unserer Sehnsucht, heil zu werden? Bild, Kirche als Werkstatt, ich kenne ja auch Eschborn, Kirche als Baustelle. Ich nehme ein drittes Bild dazu und frage, ob wir noch so ein Bild brauchen, nämlich die Kirche als ein, wir sagen, heiligen Raum, Zulehner hat mit vielen Menschen, die Kirche als heilenden Raum sehen, die Kirche als Heiland, als Heilraum gesehen. Welche Kreativität, Frage an Sie, die hier stehen im Gespräch, welche Kreativität brauchen wir heute, um diese Sehnsucht nach Heilung auch in den unterschiedlichen Räumen praktisch werden zu lassen?
Wer mag da darauf zu reagieren? Kirche als Heilland? Ich sage etwas noch zur Kreativität, welche Kreativität wir brauchen. Vor zwei Wochen war ein Hotelier vom Großen Walsertal bei uns zu Gast am Abend mit der Familie, haben sie Abendessen gehabt. Und dann habe ich sie gefragt, hattet ihr Interesse, das neu sanierte Haupthaus noch anzuschauen? Und da haben sie gesagt, gerne. Und dann sind wir ins Atrium gegangen, Innenhof, und der ist großartig geworden. Also alle Leute, die dort hineingehen, die staunen einfach mal. Da sind 1000 Jahre Baugeschichte sichtbar. Auf einen Blick. Und dann, die haben alle gestaunt und er, der Hotelier, sagt, wenn man das Geld hat, kann man es machen. Habe ich gesagt, Georg, Kreativität hat nichts mit Geld zu tun, gar nichts. Kreativität ist eine Haltung. Und es gibt Leute, die viel, viel Geld haben und die alles andere als kreativ sind. Und es gibt Leute, die in größter Armut leben und höchst kreativ sind. Und ich bin überzeugt, wenn heute große Kreativität irgendwo sich zeigt, findet man auch die Mittel, um das umzusetzen. Aber Kreativität ist eine Haltung. Und das denke ich, wir müssen uns nicht so sehr überlegen, was können wir jetzt machen. Wir sind nicht die Macher. Der Schreiner ist ihr Macher. Wir sind nicht die Macher als Kirche. Sondern wir sollen diese Haltung der Kreativität in uns kultivieren. Und dann in der Begegnung mit Menschen, mit der Not, die da ist, kreativ werden.
Und das können wir nicht planen, unsere Kreativität, sondern es ist eigentlich immer situationsbezogen in der Situation, in der wir drin sind. Jetzt zum Beispiel in der ganzen Kriegssituation, und der Krieg ist nicht weit von uns entfernt. Das realisieren die meisten Leute nicht. Und darum macht es auch so Angst. Wir setzen uns kaum mit dem auseinander. Der Krieg kann uns sehr schnell ganz gehörig treffen. Und da jetzt als Kirche kreativ sein. Und das ist ja das große Problem in all diesen Problemen, die wir heute haben, dass so wenig Kreativität da ist. Und Kreativität heißt, dass plötzlich eine Lösung kommt, eine Idee kommt, die man überhaupt nicht erwartet hat. Selbstverständlich, wenn wir Mutter Teresa von Kalkutta so nehmen, selbstverständlich, wenn wir damals in Kalkutta gelebt hätten und da Sterbende auf der Straße gesehen hätten, wir wären auch zum Hindus gegangen und haben gefragt, könnt ihr diesen Tempel, den ihr nicht mehr braucht, mir zur Verfügung stellen, dass ich da Sterbende aufnehmen kann. Selbstverständlich hätten wir das alle gemacht. Nein, wir hätten es nicht gemacht. Die meisten nicht. Und das ist diese Kreativität, diese Haltung. Und sie hatte das Geld nicht. Aber wenn diese Haltung da ist, dann kann Großartiges entstehen. Und ich glaube, das muss entstehen. Und dafür müssen wir uns von dem Gewohnten trennen. Wenn wir einfach das Gewohnte pflegen und meinen, das ist Glaube, dann entsteht keine Kreativität. Dann stehen wir dem Heiligen Geist ständig im Weg. Und schimpfen, dass die Leute nicht mehr kommen. Und dabei sollten wir dankbar sein, dass sie uns daran erinnern, dass wir diese Berufung verraten haben.
Kreativität ist eine Haltung. Martin, du wärst ein guter Architekt geworden. ich möchte vielleicht ein kleines Beispiel bringen, wo das auch zum Tragen kommt. Wir sind dran, unter dem Titel Dualkonkurrent im Thurgau ein Projekt zu machen, wo aus den wenigen Pastoralräumen wieder mehr Pfarreien werden. Im Hinblick darauf, dass mehr an der Basis passieren soll, nicht von groben herab organisiert wird, sondern wirklich in der Basis passiert. Also wir sind wieder in einer Verdoppelung. Wir wollen genau das Umgekehrte machen als bisher. Und die Leute, wir sind dran mit diesen Menschen, mit diesen Pfarreien und mit diesen Kirchgemeinderäten. Wir haben ein Pilotprojekt im Thurgau Süd. Und das ist eigentlich relativ gut angelaufen. Aber wir stehen immer wieder dort an. Also vielleicht die Idee dahinter ist auch, dass, weil wir ja nicht mehr so viele Theologen haben, dass denn an diesen Basispfarreien, dass dort Menschen wirken, angestellt, das ist halt Teil unseres Systems auch, also die bekommen einen Lohn, sollen einen bekommen, die aber nicht ein ganzes Theologiestudium absolviert haben, sondern aus der Pfarrei herauskommen und dort weitergebildet werden, von der Landeskirche und TBI etc. Das ist die Idee. Man redet von Netzwerkern, Netzwerkerinnen, die dort wirken in diesem großen Verbund, in diesem Netzwerk zusammen. Und da gibt es schöne Momente, da passiert effektiv etwas, aber dann gibt es auch diese Momente, wo dann wieder plötzlich diskutiert wird, und wie machen wir das, wie decken wir das ab? Also man redet von Gottesdiensten, die man abdecken muss, damit dann das eben so ist. Und da ist es immer unsere Aufgabe, wieder zurückzukommen und sagen, hallo, wir erfinden etwas Neues. Wir wollen nicht mehr Gottesdienste abdecken. Wir wollen Pfarreien neu erfinden. Pfarreien sollen anders leben. Sie müssen nicht leben von den Gottesdiensten, sondern Pfarreileben, Glaubensleben, passiert nicht einfach so nur im Gottesdienst. Und das ist eine Herkulesarbeit, die Leute zu animieren, da weiterzudenken und weiter zu spinnen an diesen Ideen. Und wir sind da gut, aber manchmal wieder mit Rückschritten unterwegs.
Also
das ist Realität, was du sagst. Aber
wir haben noch, ich habe die Evelyn gesehen und hier gerne noch.
Als Pfarreiseelsorgerin und Pfarreibeauftragte stehe ich im Moment, oder stehen wir kurz davor, ja, haben angefangen jetzt Überlegungen zu einer Kirchenrenovation. Es muss gemacht werden, es ist keine Diskussion. Wir haben angedacht mal, oder es war zumindest die Überlegungen auch, Bänke rauszumachen. Ich glaube, es braucht noch viel Überzeugungsarbeit oder Anschauungsbeispiel, um einfach mal nur vielleicht 2, 3 Bankreihen rauszumachen. Aber ich bin dabei, ich lasse da dran nicht locker, weil ich finde, da kann eben ganz viel auch entstehen. Aber ich merke auch, was Widerstände sind. Und ich denke, die muss man auch ernst nehmen. Zum Bild der Baustelle ist mir noch was anderes eingefallen. Kennen Sie den Sieger Köder? Sein Pfingstbild ist eine Baustelle unten. Das hat er, glaube ich, in den 80er Jahren gemalt. Also das Bild muss man wieder wenden. Ich habe es jetzt gerade an Pfingsten wieder für eine Meierndacht verwendet, diesen nach oben offenen Bau. Also was mich aber sehr nachdenklich macht, ist, wie werden Baustellen torpediert. Wenn ich an die jüngste Papstäußerung denke, dann kriege ich so einen Hals. Gerade als Frau, als Seelsorgerin, ich finde es eine Frechheit, was da passiert. Und da wird so viel zugeschüttet, da wird so viel verunmöglicht und wir kriegen es dann, also und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, wir kriegen es dann wieder die Quittung mit Kirchenaustritten. Und damit verkrault man die Leute, auch mit solchen Dingen.
Ich mache da nur einen kleinen Hinweis. Morgen wird auf KAT.ch ein Interview dazu veröffentlicht. Und vielleicht tut das gut.
Ja, mein Name ist Evelyn Knupp. Ich bin engagiert in Wigoltingen-Rapperswilen. Und ja, Kirchenbänke raus gefällt mir sehr gut. Ich hatte die Idee auch und dann habe ich Kreuzlingen beobachtet. Und ich so, ja, zum Glück machen es die einen schon vor. Und das Abenteuer, das gefällt mir halt auch. Und zu diesem vielleicht einfach einen kurzen, ja, so ein kleines Wunder. Wir machen das zweite Mal jetzt im Juni eine Abenteuernacht für unsere Dritt-, Viertklässler. Das ist immer, wir haben ja Projektnachmittage und keine so Einzellektionen. Und ja, wir mussten den einen Ausflug absagen, weil wir einfach zu viele Kinder sind mittlerweile. Und dann haben wir gedacht, ja komm, eine Abenteuernacht in der Kirche. Und die erste, die hat schon sehr gut funktioniert. Und ich habe dann den Schülern auch gesagt, ja eben, Glaube ist Abenteuer. Adventura, also das Abenteuer, Advent, da steckt alles schon drin. Habe ich auch bei Worthaus dann noch vertieft nachgelesen und bei Gott ist Feminist von Mira Ungewitter. Und daraufhin, ja, manche Schüler konnten dann nicht oder hätten nicht kommen können wegen Sport und so weiter. Und dann hat man mir dann eine Mutter geschrieben, ja, ihr Sohn geht nicht zum Sport, er wird zu uns kommen. Und das ist das kleine Wunder, weil normalerweise wird ja die kirchlichen Dinge werden abgesagt wegen Sport. Und jetzt ist es mal umgekehrt. Und ich denke, ja, das ist schon ziemlich cool. Ist jetzt nur ein Kind. Aber ja, oder es wäre noch eine Sportveranstaltung gewesen. Dann haben dann die Mütter gesagt, ja, die Kinder würden so gern kommen, ob wir nicht verschieben können. Jetzt haben wir verschoben und es kommen alle. Außer eins, aber das hat einen Scheidungshintergrund. Ja, aber ich denke, Abenteuer ist schon ganz gut und ich fühle mich sehr ermutigt von euch, vom Vortrag und ja, Flavia, was ihr so macht im Open Place und ich glaube, ja, es hat schon Potenzial.
Ja, vielen Dank. Dann noch eine letzte Wortmeldung.
Brunhilde Bergmann. Ich denke, wenn Kirche bei den Menschen sein möchte, bei den Menschen im Alltag, darf sie sich auch mit Fug und Recht fragen, wo sind die Bedürfnisse der Menschen, und das wörtlich nehmen. Manchmal sind unsere Kirchentüren geöffnet, aber sicher nie die WC-Türen. Und nein, ich meine es wirklich im Alltag. Ich war jetzt auf einer Bildungsreise, man nimmt immer auf, man nimmt immer auf. Aber Menschen im Alltag haben auch mal das Bedürfnis zum Loslassen. Und da finde ich, könnte Kirche ihren Beitrag leisten mit den Voraussetzungen, die architektonisch ja schon gegeben sind.
Ja, vielen Dank. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir in einem Abend die ganze Kirche zukunftsfähig machen, aber ich finde, wir haben einige ganz wesentliche Spuren, nicht irgendwo ein fertiges Rezept, aber dass es um Haltungen geht, um Kreativität, der Glaube als Suchbewegung, nicht als Besitz, sondern als Sein, das ist natürlich absolut kartäuserisch. Und auch der Lebensraum, Begegnungsraum, das sind sicher ganz wesentliche Merkmale einer zukunftsfähigen Kirche. Was macht euch persönlich optimistisch? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr optimistisch seid in Bezug auf die Zukunft der Kirche. Was macht euch optimistisch?
Dass ich immer wieder die Erfahrung machen darf, dass Leute gerne an der Baustelle mitarbeiten und anpacken. Und ich denke, wir können nicht in großen Dimensionen denken, immer dort, wo wir vor Ort sind, wo wir Kirche erfahren dürfen, dort Baustelle machen. Und das dürfen wir in der Propstei mit vielen Menschen aus verschiedenen Konfessionen und Religionen.
Was mich optimistisch macht, ist, dass die drei Fragen des Lebens, die werden auch in Zukunft nicht verschwinden. Woher komme ich? Was mache ich hier? Was habe ich für einen Sinn? Und wohin gehe ich? Diese drei Fragen, die, wenn ich gefragt werde, für was braucht es Kirche oder was soll Kirche noch, dann denke ich, für diese drei Fragen den Menschen helfen, den Weg zu finden, da bin ich zuversichtlich, dass man uns nicht ganz in die Ecke stellt. Und auch, dass wir nach und nach uns mehr öffnen. Ich denke, ich spüre eine Öffnung. Die Grundfragen, die Gesellschaft auch umtreibt. Ich nehme nur ein Beispiel, die ganze Frage des Klimawandels. Wenn wir dort als Kirche einen Nagel einschlagen, dann haben auch wir auch dort eine Position, eine Stärke, auch dort wird man uns wahrnehmen. Also ich denke, wenn wir am Puls bleiben, wenn wir wirklich geschwisterlich unterwegs sind und am Puls bleiben, auch wenn wir Rücktritte oder Austritte haben, Kirche wird es dann auch in Zukunft gehen, aber wir müssen da wirklich dranbleiben.
Ich bin optimistisch, wenn sich die Kirche radikal bewegt. Und dann ist sie nicht mehr die Kirche, die sie eben heute ist. Und dann macht es mir viel Mut und Hoffnung mit den vielen Freiwilligen, die ich unterwegs bin, wo ich merke, ja, da sind Leute, die wollen. Ich habe kürzlich mit 20 Freiwilligen ein neues Gottesdienstformat entwickelt. Geht ohne Angestellte. Finde ich genial. Das ist für mich auch Zukunft der Kirche. Und ich habe kürzlich von Michael Herbst, Professor aus Greifswald, ein Zitat gehört. Er hat gesagt, Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sie lebt zuerst, weil Jesus lebt.
Vielen herzlichen Dank, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Bringt es auf den Punkt. Ja, ganz herzlichen Dank mal dir, Martin Werlen, für deine Impulse und aber auch eure Beiträge hier auf dem Podium. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Möglichkeit, nicht so schwer, dass es du in deinen Rucksack nehmen kannst. Vielen herzlichen Dank. Ja, auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Interesse, fürs Hierherkommen. Und ja, tragen Sie dieses Anliegen mit nach einer lebendigen, nach einer zukunftsfähigen Kirche. Wenn jetzt die Referenten nicht Einspruch erheben, wir haben eine Tonaufnahme gemacht. Ich hoffe, dass sie was geworden ist. Falls sie was geworden ist und eben kein Einspruch kommt, wird das auf unserer TECUM-Webseite publiziert. Sie können das also auch dann später nochmals sich zu Gemüte führen oder eben auch andere darauf hinweisen. Ebenfalls draußen, wie erwähnt, der Büchertisch, eben das neueste Buch mit den Baustellen ist da erhältlich und das zweitneueste auch, Raus aus dem Schneckenhaus. Das ist auch ein spannendes Buch, das ist aus der Corona-Erfahrung entstanden. Immer wieder sehr lesenswert. Gerne mache ich auch noch Werbung für unsere nächste ökumenische Debatte zu brennenden Fragen, nämlich am Dienstag, 4. Juni. Das ist der zweite Teil unserer Debatte. Das Thema lautet, da hört doch endlich auch von der Sünde zu sprechen. So diese moralisierende Art der Kirche, die oft uns vorgeworfen wird, dass da immer eben eingeteilt wird und moralisiert wird. Aber können wir auf den Begriff Sünde überhaupt verzichten? Diesen Fragen werden wir nachgehen. Am 4. Juni um 19.30 Uhr in Romanshorn sind wir im evangelischen Kirchgemeindehaus. Auf den Sitzen sind Brev-Magazine ausgelegt, die dürfen Sie gerne mit nach Hause nehmen, ein Probeexemplar. Die Redaktion freut sich natürlich, wenn Sie das lesen und allenfalls, wenn Sie Gefallen daran finden, auch das Magazin dann abonnieren. Mir bleibt auch noch eine herzliche Einladung zum Apero. Bleiben Sie noch einen Moment hier. Führen Sie die Debatte weiter. Ja, Martin Werlen wird auch noch einen Moment hier sein, bis dann die Flavia ihn zum Bahnhof bringt. Ja, einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.